Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen deutschen Sendung von Radio Rumänien International. Aus Bukarest begrüßt Sie diesmal Florin Lungu. Vielen Dank, dass Sie auch heute eingeschaltet haben. Wir beginnen unser Programm wie immer mit dem Funkjournal.
Funkjournal.
Willkommen zu den Nachrichten. Präsident Nikuschordan hat am Donnerstag die offiziellen Konsultationen zur Ernennung eines neuen Ministerpräsidenten fortgesetzt. Die Abgeordneten der Fraktionen Verein für Rumänien und Pace Rumänien zuerst sowie parteilose Abgeordnete wurden ebenfalls zur Teilnahme an den Konsultationen eingeladen. Die Fraktion Verein für Rumänien erklärte, sie wolle sich am künftigen Regierungsprogramm beteiligen und jede vom Staatsoberhaupt für Rumänien als angemessen erachtete Formel unterstützen. Pace Rumänien zuerst sprach sich ihrerseits für eine Koalitionsregierung aus, bestehend aus Pace, der Allianz für die Union der Rumänen und der Sozialdemokratischen Partei oder vereinfacht Pace und PSD. Anfang der Woche hatte der Präsident bereits eine erste Gesprächsrunde mit den Vertretern der parlamentarischen Parteien und Fraktionen geführt, um einen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten zu nominieren. Es konnte jedoch keine Einigung erzielt werden. Präsident Nikuschordan erklärte, er werde die Konsultationen fortsetzen, bis sich eine solide pro-westliche Mehrheit herauskristallisiert habe. Wir erinnern daran, dass die von dem liberalen Ilie Bolojan geführte Regierung, bestehend aus der Nationalliberalen Partei der Union Rettet Rumänien und der Demokratischen Union der ethnischen Ungarn in Rumänien, nach dem Austritt der Sozialdemokratischen Partei durch ein Misstrauensvotum abgesetzt wurde. Der rumänische Europaabgeordnete Victor Negrescu hat an die proeuropäischen Parteien in Rumänien appelliert, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und sicherzustellen, dass Rumänien alle im Rahmen des EU-finanzierten nationalen Wiederaufbau- und Resilienzplans verfügbaren Mittel erhält. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass dem Land der Verlust von 10 bis 15 Milliarden Euro droht. Laut Agile Press erklärte Negrescu, dass die bis zum 31. Mai möglichen Änderungen des nationalen Wiederaufbau- und Resilienzplans kohärent, konsistent und mit Brüssel gut verhandelt sein müssten. Eine rumänische Regierungsdelegation reist am Freitag nach Brüssel, um die abschließenden Verhandlungen über den nationalen Wiederaufbau- und Resilienzplan und die Freigabe der verbleibenden 10 Milliarden Euro im Rahmen des Programms zu führen. Die Gespräche mit Vertretern der Europäischen Kommission folgen auf die kürzlich erfolgte Genehmigung des vierten Zahlungsantrags über mehr als 2,6 Milliarden Euro, wodurch der Umsetzungsgrad des Plans auf über 60% gestiegen ist. An diesem Wochenende treffen sich die NATO-Außenminister in Helsingborg, Schweden, das letzte Treffen vor dem Gipfeltreffen in Ankara. NATO-Generalsekretär Mark Rutte brachte die Idee ins Spiel, dass die Bündnispartner die Ukraine mit einem festen Prozentsatz von 0,25% ihres nationalen Bruttoinlandsproduktes unterstützen. Dieser Vorschlag stieß bei einigen Mitgliedern auf Kritik, doch Rutte äußerte die Hoffnung, dass die Unterstützung für Kiew nach Beginn dieser Diskussion konsequenter ausfallen und die Kosten gerechter unter den Bündnispartnern aufgeteilt würden. Der NATO-Generalsekretär lobte zudem die gemeinsame Operation, bei der ein rumänischer Pilot an Bord einer F-16 kürzlich eine Drohne über Estland abgeschossen hatte. Der 21. Mai dieses Jahres ist für die Rumänen ein Tag mit drei wichtigen Gedenktagen: Christi Himmelfahrt, der Tag der Helden und der Gedenktag der Heiligen Konstantin und Helena. Orthodoxe Christen feiern Christi Himmelfahrt, den Moment, als Jesus nach seiner Auferstehung in den Himmel auffuhr. Seit 1920 ist dieser Tag auch der nationale Gedenktag für Helden. Das Verteidigungsministerium veranstaltet am Donnerstag in Bukarest und im ganzen Land militärische und religiöse Zeremonien zu Ehren derer, die ihr Leben für ihr Land geopfert haben. Auch die rumänischen diplomatischen und konsularischen Vertretungen im Ausland richten Veranstaltungen aus, um der rumänischen Helden zu gedenken, die im Ausland gefallen und begraben wurden. Die Heiligen Konstantin und Helena, die Schutzpatrone der Patriarchalkathedrale, werden am Donnerstag ebenfalls gefeiert. Fast 1,8 Millionen Rumänen tragen die Namen der beiden Heiligen. Das internationale Shakespeare Festival in Craiova beginnt am Donnerstag mit einer Reihe von Veranstaltungen zur japanischen Kultur. Das Programm umfasst unter anderem eine Eröffnungsparade, inspiriert von traditionellen Matsuri-Festen, eine Teezeremonie und die Aufführung von Titus Andronicus Reborn, einer Produktion des japanischen Theaterensembles Kakushinhan. Bis zum 31. Mai vereint das Festival über 450 Veranstaltungen und Theatergruppen aus mehr als 70 Ländern. Die Aufführungen finden im Nationaltheater sowie an anderen Spielstätten und Open-Air-Orten in der ganzen Stadt statt. Das Programm der diesjährigen 15. Ausgabe ist das umfangreichste in der 30-jährigen Geschichte des Festivals. Es umfasst unter anderem Konzerte, Ausstellungen, interaktive Installationen, Workshops, Konferenzen, Buchvorstellungen und Filmvorführungen. Soweit die Nachrichten.
Im Funkjournal von Radio Rumänien International geht es weiter mit den Hintergrundberichten. Eine rumänische Regierungsdelegation reist nach Brüssel, um die abschließenden Verhandlungen über den Nationalen Aufbau- und Resilienzplan PNRR zu führen. Einzelheiten dazu von Mihai Pelin. Im Studio begrüßt sie Sorin Georgescu. Der Stand der Projekte und Investitionen im Rahmen des Nationalen Aufbau- und Resilienzplans ist kürzlich in Bukarest analysiert worden. Bei einer Sitzung bereiteten die Ministerien die Verhandlungen vor, die am Freitag in Brüssel mit Vertretern der Europäischen Kommission stattfinden werden, teilte die Regierung mit. Gegenstand der Gespräche ist die endgültige Fassung des PNRR. Ziel der rumänischen Regierung ist es, die verfügbaren Mittel für Investitionsprojekte vollständig auszuschöpfen. Sowohl die nicht rückzahlbaren Zuschüsse als auch die Darlehenskomponente. Die Gespräche mit der Europäischen Kommission folgen auf die jüngste Genehmigung des vierten Zahlungsantrags in Höhe von 2,6 Milliarden Euro. Damit liegt der Umsetzungsgrad des PNRR inzwischen bei über 60%. Im Mittelpunkt der Verhandlungen stehen Verzögerungen im Gesundheitsministerium bei den Zahlungen für Krankenhäuser sowie die Überwachung von Reformen in den Bereichen Verkehr, Energie und bei der einheitlichen Besoldungsreform. Die Regierung in Bukarest sucht nach technischen Lösungen, damit die übernommenen Projekte bis Ende August abgeschlossen werden können. Vertreter des Ministeriums für Investitionen und europäische Projekte sowie andere Ressorts werden dazu mehrere technische Treffen mit Verantwortlichen der Europäischen Union zum Thema PNRR abhalten. Begleitet wird die rumänische Delegation vom kommissarischen Investitionsminister Dragoș Pâslaru. In einem Posting in den Social Media erklärte er, sein Ministerium bereite derzeit die Verhandlungen mit der Europäischen Kommission über die endgültige Änderung des PNRR vor. Rumänien stehen aus dem Programm noch 4,9 Milliarden Euro aus den Zahlungsanträgen 5 und 6 zu. Darüber hinaus teilte Puslaru mit, dass ein Maßnahmenplan und ein Zeitplan für die Einbringung zentraler Gesetzesreformen ins Parlament vorbereitet worden seien. Diese Reformen müssen vor dem 31. August verabschiedet werden, wenn die Frist zur Umsetzung abläuft. Er erinnerte außerdem daran, dass im Rahmen der Kohäsionspolitik die letzten Ausschreibungen der Programmplanung für das Jahr 2026 gestartet werden. Rumänien belegt inzwischen Platz 2 bei den eingeworbenen und tatsächlich ausgezahlten Mitteln. Bereits 9,3 Milliarden Euro an Zuschüssen sind ins Land geflossen, das entspricht mehr als 30,2%. Puslaru, der auch das Ministerium für Arbeit, Familie, Jugend und soziale Solidarität kommissarisch leitet, erklärte zudem, dass für das Gesetz zur einheitlichen Besoldung die maximale finanzielle Obergrenze für das Jahr 2027 vom Finanzministerium bewilligt worden sei. Diese Obergrenze sei auch mit der Europäischen Kommission abgestimmt. Damit der Gesetzentwurf zur öffentlichen Debatte gestellt werden kann, müsse zunächst die politische Zustimmung der Parteien erfolgen. Anschließend werde er dem Parlament zur Abstimmung vorgelegt. Zuvor hatte der zurückgetretene Ministerpräsident Ilie Bolojan betont, dass der Abruf europäischer Mittel weiterhin Priorität habe. Die Regierung müsse klären, welche Projekte weiterhin finanziert werden, die zugesagten Reformen umsetzen und die Zahlungen an die Begünstigten beschleunigen, um den Verlust von Milliardenbeträgen aus dem PNRR zu vermeiden. Zu den wichtigsten Prioritäten zählen seiner Ansicht nach die Verhandlungen mit der Europäischen Kommission, die Sicherstellung zusätzlicher Mittel für projektbedingte Mehrkosten sowie eine rasche Auszahlung an die Nutznießer.
Unser zweiter Hintergrundbericht im Funkjournal. Die NATO will sich stärker auf die Kriegsführung der Zukunft einstellen. Beim Treffen der Außenminister in Schweden stehen vor allem der Einsatz von Drohnen, die Unterstützung der Ukraine und eine gerechtere Verteilung der Kosten innerhalb des Bündnisses im Mittelpunkt. Ein Beitrag von Roxana Vasile. Ich bin Alex Terescu. Die schwedische Stadt Helsingborg ist an diesem Wochenende Gastgeber des Treffens der NATO-Außenminister, des letzten vor dem Bündnisgipfel in Ankara. Im Vorfeld erklärte NATO-Generalsekretär Mark Rutte, das nordatlantische Bündnis müsse auf die neuen Realitäten moderner Kriegsführung vorbereitet sein, insbesondere auf die Bedrohung durch Drohnen. Dabei verwies er auf den Einsatz eines rumänischen F-16-Kampfjets am Dienstag im Rahmen der NATO-Luftpolizeimission im Baltikum. Das Flugzeug hatte eine Drohne abgeschossen, die in den estnischen Luftraum eingedrungen war. Es handelte sich um eine ukrainische Drohne, aber sie wäre nicht dort gewesen, wenn es die russische Aggression nicht gäbe, sagte Mark Rutte. Die NATO-Luftverteidigungssysteme hätten erneut ihre Wirksamkeit bewiesen und das Bündnis werde seine Fähigkeiten zur Abwehr von Bedrohungen gegen das eigene Territorium und die Bevölkerung weiter ausbauen. Rutte betonte, genau auf solche Situationen bereiteten sich die Alliierten vor. Die NATO passe ihre Fähigkeiten kontinuierlich an neue Bedrohungen an. Die Erfahrungen aus dem Krieg in der Ukraine, in dem Drohnen inzwischen eine zentrale Rolle spielen, würden direkt in die Weiterentwicklung der Verteidigungssysteme des Bündnisses einfließen. Auf die Frage, wie Drohnen am wirksamsten bekämpft werden könnten, erklärte der NATO-Generalsekretär, dies hänge jeweils von der konkreten Situation ab. Manchmal seien Kampfflugzeuge erforderlich, manchmal andere Systeme. In jedem Fall habe die Stärkung der Luftverteidigung und der Antidrohnenkapazitäten an der Ostflanke der NATO höchste Priorität. Ebenso wichtig sei eine bessere Koordination zwischen den Mitgliedstaaten, um auf solche Vorfälle schnell reagieren zu können. Mark Rutte sprach außerdem über den Vorschlag, die Ukraine künftig mit einem festen Anteil von 0,25% des nationalen Bruttoinlandsprodukts jedes NATO-Mitglieds zu unterstützen. Wie der Korrespondent von Radio Rumänien in Brüssel berichtet, ist die Idee zwar erst in diesem Monat öffentlich diskutiert worden, sie wird jedoch bereits seit mehr als 3 Jahren insbesondere von den baltischen Staaten vertreten, auch innerhalb der Europäischen Union. Nicht alle Bündnispartner reagierten positiv auf den Vorschlag. Rutte äußerte jedoch die Hoffnung, dass die Diskussion zu einer stärkeren Unterstützung Kiews und zu einer gerechteren Verteilung der Kosten innerhalb der NATO führen werde. Länder wie die Niederlande, Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen oder Kanada trügen derzeit die Hauptlast der Lieferungen im Rahmen des Programms PURL, der Prioritized Ukraine Requirements List, das für die Ukraine von entscheidender Bedeutung sei, erklärte der NATO-Generalsekretär. Die Lieferungen über dieses Programm hätten inzwischen einen Wert von mehr als 4,5 Milliarden Dollar erreicht. Rumänien habe bislang 50 Millionen beigesteuert. Ich wünsche mir, dass die Verbündeten ehrlich miteinander umgehen, gerade an dem Tag, an dem wir alle erwarten, die Last gemeinsam zu tragen, sagte Mark Rutte abschließend.
Sie hören Radio Rumänien International. Rumänien einmal anders.
Wenn Rassenkatzen bei Wettbewerben antreten, liegt wahre Schönheit nicht nur im Auge des Betrachters. Es geht um Haltung, um Ausstrahlung und natürlich um den Stammbaum. Eine ganz besondere Rasse hat in diesem Jahr ihren Weg zur internationalen Anerkennung angetreten. Die transsilvanische Katze. Sie hören mehr dazu in einem Beitrag verfasst von Anna Maria Kononovic. Am Mikrofon begrüßt sie Adina Olaru. Die transsilvanische Katze stammt aus den Bergregionen der Karpaten und besticht durch ihr markantes graues Fell und ihre ausdrucksstarken Augen. Ihr Wesen gilt als sanft und verspielt. Ein perfekter Begleiter also für Familien und alle Katzenfreunde, die den engen Kontakt zu Tieren lieben. Wie genau so eine neue Rasse offiziell anerkannt wird, hat uns Adrian Dragota, der Präsident des rumänischen Katzenzuchtverbands, erklärt. Wir befinden uns momentan in einer vorläufigen Anerkennungsphase. Das heißt, die Rasse ist noch nicht bei allen Dachverbänden registriert. Da gibt es feste Abläufe. Zunächst muss die Rasse bei einer ersten Ausstellung präsentiert und von den Preisrichtern begutachtet werden. Wenn das geschafft ist, folgt eine Bewährungsphase. In dieser Zeit müssen die Züchter natürlich mehrere Tiere vorstellen, um zu beweisen, dass sich genau dieses Merkmal, das die neue Rasse definiert, auch genetisch verlässlich vererbt. Aber was genau macht diese Katze optisch so besonders? Wir haben Adrian Dragota gebeten, uns die typischen Merkmale der transsilvanischen Katze einmal genauer zu beschreiben.
Această pisică transilvană are un model numit și Carpați, de la Munții Carpați.
Diese Katze trägt ein spezielles Muster, das wir auch das Karpatenmuster nennen, weil es ursprünglich durch eine natürliche genetische Mutation in der Karpatenregion, vor allem in Polen und Ungarn, aufgetaucht ist. In Ungarn gab es bereits einige Züchter, die versucht haben, dieses Muster zu stabilisieren. Um es mal ganz bildhaft zu machen, stellen Sie sich eine Siamkatze vor und dann drehen Sie die Farben einfach um. Bei einer Siamkatze ist der Körper hell und die sogenannten Points, also Pfötchen, Ohren und Schwanz, sind dunkel. Bei unserer transsilvanischen Karpatenkatze ist es genau umgekehrt. Der Körper ist dunkel, überwiegend schwarz, während die Extremitäten, also Schwanz, Pfoten und diese typische Gesichtsmaske, weiß sind. Sie sieht quasi aus wie das Fotonegativ einer Siamkatze. Allerdings hat sie keine blauen Augen. Blau ist ja typisch für Augen ohne Pigmente. Unsere Katze hat pigmentierte Augen, passend zu ihrer dunklen Fellfarbe. Neben ihrem auffälligen Aussehen lobt Dragota auch die enorme Anpassungsfähigkeit der Tiere. Denn trotz des Lebens mit uns Menschen hat sich die Katze ihren wilden Kern bewahrt. Katzen, die draußen in der Natur leben, kommen wunderbar alleine zurecht. Anders als Hunde, die regelmäßig größere Futtermengen brauchen, fängt sich eine Katze alles, von Insekten über kleine Vögel bis hin zu Nagetieren. Sie sind unglaublich geschickte Jäger und haben im Laufe der Jahrtausende an der Seite des Menschen absolut nichts von ihren natürlichen Instinkten verloren. Jede Katze kann sich selbst ernähren und ihre Fellstruktur bringt sie sicher durch den Winter. Selbst bei extremen Minusgraden von 10 oder 20 Grad erfrieren Katzen nicht einfach. Sie haben ohnehin eine höhere Körpertemperatur von normalerweise 38 Grad und sind damit perfekt an die Kälte angepasst. Neben ihren Überlebenskünsten glänzt die transsilvanische Katze aber vor allem mit ihrem umgänglichen Charakter. Doch bis sie den internationalen Katzenolymp endgültig erreicht hat, liegt noch etwas Arbeit vor den Züchtern. Adrian Dragotă fasst den aktuellen Stand zusammen.
Are două faze de recunoaștere în acest moment la o organizație numită World Cat Federation.
Aktuell laufen zwei Anerkennungsverfahren. Eines bei der World Cat Federation und eines bei einem Verband in England. Zusätzlich müssen wir noch die Vorbereitungsphase bei der Fédération Internationale Feline durchlaufen. Bis alles komplett unter Dach und Fach ist, dürfte es noch etwa 2 bis 3 Jahre dauern. Wir haben da aber gute Erfahrungen. Rumänien hat zum Beispiel 2014 maßgeblich dabei geholfen, die Singapura-Katze anerkennen zu lassen. Das ist die kleinste Katzenrasse der Welt, die als erwachsenes Tier gerade mal 2 bis 2,5 Kilo wiegt. Rumänien hat damals alle nötigen Schritte zur Zulassung begleitet. Das hat auch knapp 3 Jahre gedauert. Aber heute ist diese Rasse weltweit bei allen Züchterverbänden voll anerkannt. Bleibt also zu hoffen, dass die transsilvanische Katze die kommenden Hürden genauso elegant meistert. Die Chancen stehen jedenfalls sehr gut, denn Rumänien hat sich in der Rassenkatzenzucht längst einen exzellenten Ruf erarbeitet. Dazu Adrian Dragotă.
Oricum, felinologia română are un foarte prestigios avânt.
Die rumänische Katzenzucht hat in den letzten Jahren, etwa seit 2023, einen enormen Aufschwung erlebt. Obwohl unser Verband mit rund 20 Jahren noch relativ jung ist, ich spreche hier von der organisierten Rassezucht, normale Hauskatzen von der Straße hat ja jeder von uns schon als Kind gerettet, feiern wir tolle Erfolge. Seit 2023 hatten wir bei der Weltmeisterschaft in Straßburg bereits einen Weltmeister. Und 2025 kamen noch 3 weitere Weltmeistertitel für Katzen hinzu, die hier in Rumänien geboren und aufgewachsen sind. Auch bei der Baltic Championship vor kurzem traten 20 Katzen aus Rumänien an. 15 schafften es ins Finale und 4 haben den Wettbewerb sogar gewonnen. Rumänien ist in diesem Bereich wirklich auf einem hervorragenden Weg. Wir haben überall im Land leidenschaftliche Züchter. Der erste Schritt für den neuesten rumänischen Zuchtstar ist jedenfalls getan. Die transsilvanische Katze wurde bereits auf internationalen Ausstellungen präsentiert und hat dort ihre vorläufige Anerkennung erhalten. Sobald die offizielle Zulassung komplett ist, wird die Rasse weltweit in den Registern geführt. Für die Züchter bedeutet das, sie können ihre Tiere künftig nach international gültigen Standards aufziehen und die genetische Entwicklung dieser faszinierenden Rasse gezielt weiter vorantreiben.
Neue Heimat, neues Leben. Ausländergeschichten aus Rumänien.
Das Programm von Radio Rumänien International geht weiter mit unserer Rubrik Neue Heimat, neues Leben. Stefan Eckhardt wurde in Deutschland in Wiesbaden geboren. Er hat Wirtschaftswissenschaften an der Universität Mainz und an der Universität Frankfurt studiert. Er verfügt über Lebenserfahrung in Moskau und ist IT-Spezialist, Projektmanager und Experte für Projektentwicklung. 2018 kam er zum ersten Mal nach Rumänien, nach Brașov, Kronstadt,
wo er sich später auch niederließ, und ab 2020 wurde Rumänien zur Heimat. Wie begann aber diese rumänische Geschichte? Was zog ihn nach Rumänien und was bewog ihn, in unserem Land zu bleiben?
In 2017
lernte ich eine Sächsin kennen, die in Regin geboren wurde, aber seit den 90er Jahren in Deutschland lebte. Mit ihr war ich 2018 das erste Mal in Brasov und ich muss sagen, dass ich bis dahin nie etwas mit Rumänien zu tun gehabt hatte. Ich dachte, Rumänien sei ein armes Land mit Holzhäusern, und als ich ankam, kann ich nicht erklären warum, aber ich fühlte mich sofort zu Hause. Und dieses Gefühl war so stark, dass ich beschloss zu bleiben. Damals kaufte ich ein Haus und ab 2020 bin ich die ganze Zeit hier geblieben, obwohl ich mein gesamtes Geschäft in Deutschland habe. Jetzt weiß ich, dass ich ein echter Rumäne bin. Was ist aber für Stefan Eckert ein echter Rumäne? Die Deutschen sind verschlossener, kühler, und ich habe hier Menschen gefunden, die viel neugieriger, interessanter und offener sind. Wenn Sie mich fragen, warum ich in Rumänien geblieben bin, gestehe ich Ihnen, dass ich sehr verliebt in die Menschen bin, die in Rumänien leben, denn sie sind netter. Hier machen wir jedes Wochenende ein Grillfest und die meisten meiner Freunde hier sind Rumänen. Ich habe mich also besser aufgenommen, schöner aufgenommen gefühlt hier. Das Leben ist schön hier. Vielleicht erkläre ich Ihnen, warum ich sage, dass ich ein echter Rumäne bin. Für mich war früher, als ich in Deutschland lebte, die Kutteln-Suppe sehr unangenehm. Kutteln waren für mich etwas Unangenehmes, aber als ich hier in einem Restaurant war, dachte ich mir, dass ich, wenn ich hier bleiben will, eine Kuttelnsuppe probieren muss. Jetzt, wenn ich aus Deutschland oder einem anderen Land zurückkomme, gehe ich in ein Restaurant und esse eine Kuttelnsuppe, weil es das Schönste ist, was ich auf der ganzen Welt kenne. Stefan Eckert sagte, er sei gut aufgenommen worden, und wir fragten ihn, wie die Integration verlief, was genau passierte, als er in Rumänien ankam. Ich hatte eine Firma in Deutschland und als ich ankam, sprach ich kein Rumänisch, also war es für mich wirklich schwierig, irgendetwas zu verstehen. Ich lernte meine Nachbarn kennen, wir grillten zusammen, tranken Schnaps und das war anfangs meine Kommunikation. Dann lernte ich nach und nach auch die Sprache und danach baute ich ein Haus und lernte mehrere Bauunternehmer kennen. Eigentlich war ich auf mich eingestellt und habe mich die ganze Zeit auf Rumänisch durchgeschlagen und musste verstehen lernen. Ich bin nie in eine Schule gegangen oder habe Kurse besucht. Ich habe nur aus dem Leben gelernt. Ich war beim Bürgermeisteramt, ich war auch bei anderen Geschäftsstellen, das war's. Was funktioniert in Rumänien nicht so, wie es sollte, oder was würde er hier gerne ändern? Viele beklagen sich zum Beispiel über die Bürokratie. Bürokratie gibt es tatsächlich, aber das kenne ich schon aus Deutschland. Ich würde sagen, dass es in Rumänien etwas ruhiger ist. Ich würde sagen, dass die Rumänen Gesetze eher als Empfehlung betrachten, nicht so streng. Mir scheint, dass die Rumänen sagen, ich versuche es richtig zu machen, aber wenn es nicht klappt, mache ich es anders. Und ich muss sagen, dass man beim Bürgermeisteramt, vielleicht weil ich Deutscher bin, sehr freundlich war, mir immer geholfen hat, sowohl bei der Planung als auch bei der Baugenehmigung. Sie haben mir sehr viel geholfen, sie waren dort sehr nett. Ehrlich gesagt, gefällt es mir hier viel besser als in Deutschland, weil das Leben ruhiger ist als dort. Das Einzige, was mir überhaupt nicht gefällt, ist der Verkehr. Das ist das größte Problem in Rumänien für mich. Aber für mich persönlich sage ich, dass mich nichts stört. Ich vermisse nichts aus Deutschland. Ich bin sehr zufrieden mit dem Leben hier. Was vermisst er, wenn er aus Rumänien weg ist? Ich vermisse die Kuttelnsuppe, ich vermisse meine Freunde, ich vermisse das Grillen am Wochenende. Rumänien zieht mich mehr zurück als umgekehrt Deutschland. Und was würde er jemanden sagen, der Rumänien noch nie besucht hat, der nicht viel über Rumänien weiß? Ich würde sagen, dass die Menschen in Rumänien offen sind. Hier hat ein Freund einen viel höheren Stellenwert als in Deutschland. Ich sage immer, dass man in Deutschland, wenn man sich mit Freunden treffen möchte, 3 Monate im Voraus einen Termin machen muss. Hier ist mir einmal passiert, dass ich an einem Sonntag um 9 Uhr aufwachte und mir dachte, ich mache ein Grillfest. Ich schrieb allen Freunden, kommt, wir grillen, und alle kamen. Das ist Rumänien, viel flexibler. Ich habe hier meinen Geburtstag gefeiert und ein Freund kam, der mir sagte, er fahre in den Urlaub, aber er kam trotzdem. Und ich fragte ihn, Remus, was machst du hier, du hast Urlaub? Er antwortete, ich kann nicht fahren, denn heute ist dein Geburtstag, und das ist für mich sehr wichtig. Ein Freund hat hier einen anderen Wert als in Deutschland.
Sie hören Radio Rumänien International.
Liebe Musikfreunde, herzlich willkommen zur Musikecke von Radio Rumänien International. Im Studio begrüßt Sie Sorin Georgescu und heute wollen wir Ihnen das 2009 gegründete Vokalsextett Jazzapella vorstellen. Jazzapella besteht aus jeweils 3 weiblichen bzw. 3 männlichen Singstimmen und das Ensemble trägt Standards der Jazzmusik vor, aber auch Bearbeitungen beliebter Hits der Unterhaltungsmusik und nicht nur, sowie eigene Kompositionen. Arrangeur und zugleich Mitglied der Gruppe ist Zoltán András, der sich schon in den Mitte-90ern einen Namen als Leadsänger und Keyboarder der alternativen Punk-Pop-Rock-Band Sarmalele Rich machte. Er wurde 1968 in einer Familie mit gemischtem ethnischem Hintergrund in Bukarest geboren, wo er auch aufwuchs und in die Schule ging. Seine Sommerferien verbrachte er aber oft auch bei seiner Verwandtschaft, die querbeet über ganz Rumänien verteilt ist. Er ist zweisprachig aufgewachsen, spricht jedoch nebst Rumänisch und Ungarisch auf muttersprachlichem Niveau auch andere Sprachen. Vor seiner musikalischen Karriere hat er nämlich Fremdsprachen an der Bukarester Universität studiert und einige Zeit lang seinen Lebensunterhalt als Konferenzdolmetscher verdient. Heute wollen wir 3 Musikstücke in der Interpretation des Vokalsextetts Jazzapella hören, allesamt im Arrangement von Zoltán András. Doch zunächst möchte ich alle Mitglieder des Ensembles namentlich erwähnen. Adina Răducan und Andrada Crețu, Sopran, Marta Popovici, Alto, Zoltán András und Teodor Manciulea, Tenor, und Alexandru Grăjdeanu, Bass. Als erstes hören wir eine Bearbeitung des Klassikers Under My Skin von Cole Porter. Eine Live-Aufzeichnung vom Hermannstädter Jazz Festival von 2020. Jazzapella tritt hier ausnahmsweise nicht a cappella auf, sondern mit der Instrumentalbegleitung folgender Musiker. Mihai Păun am Klavier, Oleg Lașcu am Kontrabass und Gabor Pahl am Schlagzeug.
In my heart. stop.
Before I begin, girls, I've got you. Yes, I've got you.
Sie sind in der Jazz-Ecke von Radio Rumänien International dabei, die heute dem Vokalensemble Jazz Appella gewidmet ist. Auch das nächste Stück ist eine Live-Aufzeichnung von 2020, und zwar vom Jazz-Festival im siebenbürgischen Deva, zu Deutsch Diemrich. Das Stück heißt Umbra, der Schatten, und ist eine Bearbeitung der gleichnamigen Komposition des Liedermachers Niku Alifantis nach einem Gedicht des Zeit seines Lebens nicht unumstrittenen Dichters Adrian Păunescu.
Sufletul meu, cu milă și tristă mirare, voi duce bine mereu, voi duce bine mereu, atât. Și-apoi într-o zi oarecare, în care va fi cel mai greu, voi pune-o în vechi calendare,
Zum Schluss unserer Musikecke hören wir noch ein Stück vom Jazz Festival in Denver 2020 mit dem Vokalsextett Jazzapella. Es handelt sich um die Bearbeitung eines rumänischen Volksliedes, in dem es um eine Gruppe von Bauern und Bäuerinnen geht, die zum Mähen aufs Feld zieht. Dabei entsteht auch die eine oder andere Liebelei zwischen den weiblichen und männlichen Mähenden, so zumindest im Liedtext angedeutet. Schwester, gib den Burschen einen Wink, rüberkommen sollen's geschwind. Liebster, sehnst du dich nicht auch danach? Schmeiß die Sense in die Brach oder stell sie auf den Schober, dann komm her und lass dich küssen, heißt es in etwa an einer Stelle, wo die weiblichen Verführungskünste humorvoll beschrieben werden. Ihr Gastgeber Sorin Georgescu sagt an dieser Stelle Danke fürs Zuhören und überlässt sie den Klängen des Vokalsextetts Jazzapella.
Ding dong ding da ga 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 da Perspektive Wirtschaft. Rumänien und der globale Markt.
Und jetzt begrüßen wir Sie recht herzlich in der Wirtschaftsecke. In Rumänien sorgt eine neue Steuervorschrift für heftige Debatten. Die Abgeordnetenkammer hat ein Projekt verabschiedet, das Unternehmen erlaubt, ihren Mitarbeitern steuerbegünstigte Boni auszuzahlen. Hinter der Initiative steht der Unternehmer und Abgeordnete der rechtspopulistischen Partei AUR, Mohammad Murad, Besitzer einer großen Hotel- und Restaurantkette in Rumänien. Unterstützt wurde das Gesetz zudem von den Sozialdemokraten. Die Liberalen und die Reformpartei USR enthielten sich ihrer Stimme. Konkret geht es darum, dass Unternehmen künftig bis zu 15% ihres Vorjahresgewinns als Bonus an Beschäftigte ausschütten dürfen. Diese Zahlungen werden von Sozial- und Krankenversicherungsbeiträgen befreit und zudem vollständig für das Unternehmen steuerlich absetzbar. Voraussetzung wäre lediglich eine bestimmte Anzahl an Betriebszugehörigkeitsjahren des Mitarbeiters. Für Unternehmer klingt das attraktiv. Vor allem Branchen wie Gastronomie oder Landwirtschaft klagen seit Jahren über Personalmangel, hohe Lohnkosten und Abwanderung von Arbeitskräften. Mohammad Murad argumentiert deshalb, Rumänien brauche dringend flexiblere Modelle, um Mitarbeiter zu halten. Er verweist dabei auch auf seine Erfahrung als Unternehmer in der Gastwirtschaft und Hotellerie mit mehr als 3000 Beschäftigten und jährlichen Steuerzahlungen von rund 50 Millionen Euro. Viele Unternehmer dächten inzwischen ans Auswandern, sagte Murad ihm. Die Kritiker der Vorlage sehen die Sache allerdings völlig anders. Steuerexperten zum Beispiel warnen vor einer neuen Form der Lohnoptimierung. Unternehmen könnten reguläre Gehaltserhöhungen künftig durch diese steuerfreien Boni ersetzen. Das würde kurzfristig zwar das Nettoeinkommen der Beschäftigten erhöhen, langfristig aber Probleme schaffen, denn Rentenansprüche, Krankengeld oder Arbeitslosenleistungen hängen vom Bruttolohn ab und nicht von solchen Sonderzahlungen. Besonders problematisch wäre das für Beschäftigte mit ohnehin niedrigen Einkommen. Gerade im Hotel- und Gaststättengewerbe könnten Arbeitgeber wie Murad versucht sein, die Grundgehälter niedrig zu halten und stattdessen Bonusmodelle einzusetzen. Damit würden nicht nur die Arbeitnehmer verlieren, sondern auch der Staat. Denn Sozialbeiträge und Gesundheitsabgaben sind eine der wichtigsten Einnahmequellen des rumänischen Staates. Entsprechend kritisch fiel die Bewertung behördlicher Gremien aus. Sowohl der Fiskalrat als auch der Wirtschafts- und Sozialrat gaben negative Stellungnahmen ab. Der Wirtschafts- und Sozialrat warnte ausdrücklich vor Einnahmeverlusten im Staatshaushalt und vor einem steuerlichen Sonderstatus bestimmter Vergütungsformen. Das könne sogar Missbrauch fördern und die Kontrolle erschweren. Auch die Regierung selbst unterstützte das Projekt nicht. In ihrer Stellungnahme verwies sie ebenfalls auf die negativen Folgen für die öffentlichen Einnahmen. Jetzt liegt das Gesetz bei Präsident Nikușor Dan. Er kann es unterschreiben, zur erneuten Beratung ans Parlament zurückschicken oder vor dem Verfassungsgericht anfechten. Politisch ist die Angelegenheit auf jeden Fall heikel. Einerseits steht Rumänien unter Druck, die Wirtschaft zu entlasten und Fachkräfte im Land zu halten. Andererseits kämpft der Staat mit hohen Haushaltsdefiziten und steigenden Ausgaben für Renten, Gesundheit und Verteidigung. Jede neue Steuervergünstigung würde die Probleme zusätzlich verschärfen. Auch bei unserem zweiten Thema geht es heute um Milliardenbeträge, diesmal im Energiesektor. Übergangspremierminister und Energieressortleiter Ilya Bolojan hat erneut massive Zweifel am geplanten Bau der amerikanischen Mini-Atomreaktoren im Ort Doicești in Südrumänien geäußert. Das Projekt gilt eigentlich als Prestigevorhaben der strategischen Partnerschaft zwischen Rumänien und den USA. Nun stellt aber die geschäftsführende Regierung die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit des Projektes offen in Frage. Geplant ist der Bau sogenannter Small Modular Reactors, kurz SMR. Entwickelt werden sie vom amerikanischen Unternehmen NuScale Power gemeinsam mit dem rumänischen Staatskonzern Nuclear Electrica und der privaten Firma Nova Power and Gas. Rumänien wollte damit eine Pionierrolle in Europa einnehmen und diese neue Nukleartechnologie einsetzen. Doch laut Premierminister Bolojan wurden bereits mehr als 240 Millionen Dollar in dieses Vorhaben versenkt, ohne sichtbare Ergebnisse. Üblich geblieben seien vor allem ein Grundstück und Machbarkeitsstudien. Für die eigentliche Umsetzung wären mehrere Milliarden Euro nötig, die Rumänien derzeit nicht hat. Zudem sei der geplante Strom aus den Mini-Reaktoren teurer als der aktuelle Marktpreis. Damit stelle sich die Frage nach der Rentabilität. Besonders bemerkenswert scheint der Tonfall des Premierministers zu sein. Bolojan kritisiert nicht nur das Projekt selbst, sondern auch die Führung des staatlichen Atomstrombetreibers Nuclear Electrica. Das Management hätte sicherstellen müssen, dass die eingesetzten Gelder tatsächlich zu einem realistischen Ergebnis führen, sagte er. Verträge und Projektabläufe müssten überprüft werden. Gleichzeitig betont der Premierminister, dass er die amerikanischen Partner offen über die Probleme informiert habe. Auch die US-Botschaft sei darüber in Kenntnis gesetzt worden. Es sei respektvoller, Schwierigkeiten früh anzusprechen, statt ein womöglich nicht tragfähiges Projekt künstlich auf der politischen Agenda zu halten. Die Aussagen treffen auf jeden Fall einen empfindlichen Punkt, denn Rumänien setzt seit Jahren stark auf Atomstrom. Neben dem Ausbau des Kraftwerks Cernavoda galt dieses SMR-Projekt als Symbol für technologische Modernisierung und, wie gesagt, für die enge Partnerschaft mit den USA. Kritiker warnten allerdings schon länger vor hohen Kosten, technologischen und Umweltrisiken und unklaren Finanzierungszuständen. Nuclear Electrica hat sich in einem Börsenbrief gegen die Auslegungen des Ministers gewehrt und auch in den eigenen Reihen der Liberalen regt sich Widerstand gegen Bolojan.
Damit geht die deutsche Sendung von Radio Rumänien International zu Ende. Die wichtigsten Neuigkeiten aus Rumäniens Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft finden Sie auf unserer Internetseite www.rri.ro. Wir freuen uns auch immer über Ihre Empfangsberichte, Fragen und Anregungen. Am schnellsten erreichen Sie uns per E-Mail an germ@rri.ro. Mein Name ist Florin Lungu. Ich sage auf Wiederhören aus Bukarest. Bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.